Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit März Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Huck Verdi sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Huck Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechend Kritik aus der USA entgegentreten. Die USA verbieten Menschen aus 12 Ländern künftig die Einreise. Die Anordnung von US-Präsident Trump gilt ab kommenden Montag. Sie betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan, Myanmar, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia und dem Jemen. Aus Washington Ralf Borchert.
Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages Otte will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte betonte, die Bundeswehr brauche mehr Personal, auch weil die Anforderungen der NATO in Deutschland steigen. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Außerdem debattiert das Parlament in erster Lesung über die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf gestern beschlossen. Eine Mehrheit in Deutschland ist laut einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
An den Brandenburger Schulen werden immer mehr Seiteneinsteiger eingesetzt, um den Mangel an Lehrkräften abzufedern. Im laufenden Schuljahr haben nach Angaben des Bildungsministeriums 4.500 Lehrerinnen und Lehrer keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt. Im vergangenen Schuljahr waren es demnach etwa 3.200. Ihr Anteil liegt damit bei über 20% und so weit über dem Bundesdurchschnitt. Auch in den Berliner Schulen haben Quereinsteiger einen erheblichen Anteil. Im laufenden Schuljahr kamen laut Bildungsverwaltung etwa 18% der Lehrkräfte aus anderen Berufen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
H2 Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie es einem als deutschen Bundeskanzler wohl geht, bevor man zu Donald Trump ins Weiße Haus reist, wenn man sich so ein paar der vergangenen Empfänge im Weißen Haus anschaut, dann könnte man da durchaus nervös werden. Friedrich Merz, der heute ja auf Trump trifft, der lässt sich von dieser Nervosität natürlich nichts anmerken. Aber ob das wirklich eine gute Idee ist, Trump zu besuchen und wie gut Merz darauf vorbereitet ist, das bespreche ich gleich in unserer Frage des Tages mit dem Politikwissenschaftler Götz Ali. Song über den Soul-Musiker mit der tiefen Stimme über Barry White, gesungen hier von Fredda aus Frankreich auf Radio 3. Friedrich Merz ist erst seit einem Monat Kanzler und fliegt heute schon nach Washington, um dort US-Präsident Donald Trump zu treffen. Er sagt, er will ein vernünftiges Gespräch mit ihm führen und er sagt, er brauche dafür kein Baldrian, um ruhig zu bleiben in der Gegenwart von Donald Trump. Das ist ein Zitat von Merz. Er gibt sich gelassen, wobei das Verhältnis zwischen Europa und den USA ja nicht gerade spannungsarm ist. Die extremen Zölle, mit denen Trump droht, die Ausgaben für die NATO, Trumps Umgang mit Putin im Ukraine-Krieg und dazu natürlich noch Trumps Unberechenbarkeit, siehe die Besuche von den Staatschefs aus der Ukraine oder aus Südafrika, die beide in heftigen Eklats geendet sind. Momente, die Merz sicher nicht erleben möchte.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Götz Ali.
Guten Morgen, Herr Ali. Ist Friedrich Merz Ihrer Meinung nach gut genug gerüstet für seinen US-Besuch?
Ach, ich denke schon. Wir wissen natürlich nicht, wie er gerüstet ist. Weder Sie noch ich noch das Publikum. Aber ich meine, er war jahrelang Vorsitzender der Atlantikbrücke. Er hat sich sehr gut beschäftigt damit. Die Regierung macht im Moment einen sehr stabilen, insgesamt gut vorbereiteten Eindruck. Er ist in enger Abstimmung mit Herrn Macron, mit Ursula von der Leyen und den anderen europäischen Partnern. Und da habe ich ein gutes Gefühl, dass er gut vorbereitet ist. Und jedenfalls ist es für Deutschland günstiger, wenn Herr Merz ins Weiße Haus fährt. Stellen wir uns vor, an seiner Stelle säße jetzt Olaf Scholz. Also wir sind da in einer guten Position, glaube ich, mit ihm zusammen.
Wobei die Frage natürlich ist, Merz, also es geht ja bei Treffen mit Trump auch viel darum, kühlen Kopf bewahren zu können, besonnen bleiben zu können, wenn er vielleicht provoziert, der Trump, wie er das gerne macht. Würden Sie wirklich sagen, da ist Merz der richtige Mann? Wir haben ihn ja schon immer öfter erlebt, wie er auch mal sehr impulsiv reagieren kann.
Das stimmt. Das war der Wahlkämpfer Merz. Wir können nur hoffen, dass er das gelernt hat inzwischen. Das Auftreten ist ja insgesamt ruhiger geworden. Und ich gehe davon aus, dass er in der Lage ist, sich ohne weiteres zu beherrschen und zu kontrollieren und die Ruhe zu bewahren. Das ist das Allerwichtigste auch, neben natürlich den inhaltlichen Fragen. Und da muss er auch natürlich klare Positionen beziehen, was die Zölle betrifft, was die Ukraine betrifft und auch was das Verhältnis zur Europäischen Union insgesamt angeht. Ich sehe eine Gefahr, über die überhaupt nicht gesprochen wird öffentlich. Und das halte ich für sehr unangenehm, weil wahrscheinlich auch in der Presseerklärung dazu nichts gesagt werden wird. Trump wird versuchen, Merz und auch die Europäische Union in eine harte Konfrontation mit China zu bringen. Und das halte ich für sehr falsch. Ich glaube, dass unsere Politik gegenüber China weicher und offener werden muss, als sie das mit Annalena Baerbock und auch gewesen ist. Und sie sollte wieder zurückkehren zu Traditionen, die Helmut Schmidt begründet hat, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, aber vor allem auch Angela Merkel. Ein klares, freundliches Verhältnis zu China. Und diese Frage halte ich für sehr offen. Und ich würde mir wünschen, dass es da zumindest Andeutungen und kein Zurückweichen von Merz gibt.
Vielen Dank, Götz Ali.
Das war die Meinung von Götz Ali zur Frage des Tages auf Radio 3. Thank you.
levanto temprano o sea tarde. Quizás sigue mi sueño. Una persona está a mi lado, una mujer que hace en mi cuarto. Me dice hola mi amor, ¿quién puede ser? Parece que la conozco, pero siento su cariñito. Mi corazón me sopla, hoy la amo. Y de repente preguntando, ¿a dónde voy y dónde estoy? No me recuerdo ni su nombre, ¿quién puede ser? Pues no lo sé.
Cumbia-Musik, aber nicht aus Südamerika, sondern aus Marseille, nennen sich Cumbia Chicharra mit dem Song Quién Es. Es ist in dieser aktuellen Weltlage nicht immer leicht, optimistisch zu bleiben, zuversichtlich nach vorne zu gucken. Was helfen kann, was Mut machen kann, ist, sich den Menschen zu widmen, die trotz aller Widrigkeiten jeden Tag versuchen, was zu verändern. Entweder durch Spenden, durch Philanthropie oder auch durch Graswurzelbewegungen, durch gemeinsamen aktivistischen Einsatz. Die Journalistin Katrin Hartmann, die hat für ihr neues Buch mit verschiedenen Graswurzelbewegungen gesprochen, weltweit. Ihr Buch heißt Die Welt gewinnen. Und sie sagt in unserer Radio 3-Debatte, der zweite Gedanke, dass es vor allem das Miteinander ist, das diese Gruppen auszeichnet und stark macht.
Durch diesen solidarischen Ansatz, durch diese Selbstermächtigung, und ich glaube, das ist der große Unterschied möglicherweise zu Philanthropie, das geht nicht mehr weg. Also so wie es auch ein Generationentrauma gibt, gibt es auch eine gesellschaftliche Erinnerung daran, dass Widerstand möglich war und dass man sich gegen das Unrecht gestemmt hat.
Aber auch Spenden können natürlich ein Weg sein, Gutes zu tun, wirksam zu sein. Hochvermögende tun das ja immer wieder in recht großem Stil, nennen das dann Philanthropie. Andreas Rickert, der berät solche Menschen mit seiner Gesellschaft Fineo, hat unter anderem schon die reichste Frau Deutschlands beraten, Susanne Klatten. Und für ihn schließen sich Philanthropie und aktivistische Graswurzelbewegungen nicht aus.
Für mich ist das aber eben nicht im Gegensatz zu dem, was Philanthropie macht, sondern es zeigt eben nur das Spektrum, das wir haben, an den Stellen, wo halt Menschen sich engagieren für eine bessere Welt. Und die meisten Menschen wollen ja, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist halt vielleicht das, was man halt erstmal wieder deutlich machen muss. Wir reden in all diesen Fällen über Menschen.
Revolution oder Großspende. Wie Veränderung gelingt, das ist das Thema in unserer Debatte. Der zweite Gedanke, das hören Sie heute um 19 Uhr hier in Radio 3 in voller Länge, moderiert von meiner Kollegin Ann-Christine Schenten. Zu Gast dann eben die Journalistin Katrin Hartmann und der Berater Andreas Rickert. Und wenn Sie wollen, den Podcast Der zweite Gedanke mit dieser Debatte, den können Sie schon jetzt hören. In der ARD Audiothek oder natürlich auch auf unserer Seite auf radio3.de.
My face, it was grunty, it was dirty, it was mean. And the way he slapped on the strings made me do all kinds of things. The dazzler was a king, I was the queen. The sky went from black to blue as we danced the whole night through. All the while I felt like in a dream. And when the night came to an end and all the money had been spent, I still couldn't believe what I had seen. Clap if you want him slap, clap if you want him slap, clap if you want him slap, hello, clap if you want him slap, 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 hello.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der griechische Philosoph Heraklit.
Der Mann heißt kindisch vor der Gottheit,
so wie der Knabe vor dem Manne.
Musik ist das aus einer polnischen Fernsehserie Die Zeit der Ehre. Gehört hier um 8.30 Uhr. Zeit für Anne Spur und die Kulturmeldung.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Der US-Schriftsteller und einer der einflussreichsten Vertreter der LGBTQ-Literatur, Edmund White, ist gestorben.
Er starb offenbar in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in New York. Das hat sein Agent mitgeteilt. Edmund Whites größtenteils autobiografisches Werk umfasst Dutzende Bücher, ein paar Kurzgeschichten, unzählige Artikel und Essays. White hat sich viel mit schwuler Intimität und Sexualität auseinandergesetzt und sich so als Pionier und Chronist der homosexuellen Emanzipation einen Namen gemacht. Bereits mit seinem ersten im Jahr 1973 erschienenen Roman namens Vergiss Elena war dem Schriftsteller ein Coup gelungen. Mit Lob von allerhöchster Stelle. Der russische Autor Wladimir Nabokov hat das Werk als wunderbares Buch bezeichnet. 4 Jahre später erschien sein Werk The Joy of Gay Sex. Das war so eine Art illustriertes Kamasutra. Das wurde eigentlich auch zum Kult dann in der Szene. 1940 war der Schriftsteller in Cincinnati geboren und meist erzählt er in seinen Schriften von sich selbst, von den 50er Jahren, als Homosexualität noch als Geisteskrankheit galt, bis hin zu einer Zeit, in der dann in den 80ern und danach viele seiner Freunde an AIDS gestorben sind. In den 80er Jahren zog Edmund White nach Paris. Da hat er dann ein paar Biografien verfasst über die Schriftsteller und Dichter Jean Genet, Marcel Proust und Arthur Rimbaud. Als letztes erschien im Januar noch in den USA erschien ein Werk von ihm namens The Loves of My Life und das waren dann zum Abschluss seine Sexmemoiren.
Schauen wir in die Welt des Films. Ein Manuskript des Drehbuchs für den berühmten Film Außer Atem von Jean-Luc Godard, der wird seit gestern versteigert.
Das sind 72 handgeschriebene Seiten von Godard und sie enthalten legendäre Szenen aus dem Film, wie zum Beispiel den Straßenverkauf der Zeitung New York Herald Tribune auf der Champs-Élysées. Der Wert der Dokumente wird auf 400.000 bis 600.000 Euro geschätzt. Die Auktion läuft noch bis zum 18. Juni. Das Auktionshaus Sotheby's sagt, es sei das einzig bekannte Manuskript zu dem Film von Godard. Und weil Godard sehr spontan immer gearbeitet hat, ist es vermutlich das umfassendste Drehbuch, das es überhaupt je gegeben hat. Denn Jean-Luc Godard hat seine Drehbücher überhaupt nicht ausgearbeitet, sondern Dialoge ganz spontan, oft in letzter Minute vor dem Dreh noch verfasst. Also so wurde es immer länger und von Tag zu Tag. Der Film Außer Atem mit Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo in den Hauptrollen, der gilt ja als absolutes Meisterwerk der Nouvelle Vague.
Du hast einen Tipp für uns, Anne, natürlich, und du schickst uns in die Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Heute und morgen findet dann nämlich das Symposium Aspekte der Anwesenheit Kunst in Zeiten von Militarisierung statt.
Ja, dazu muss man wissen, seit 3 Wochen gibt es in Vilnius, also in Litauens Hauptstadt, eine neue Brigade der Bundeswehr. Die Stationierung ist Teil der NATO-Strategie zur Verstärkung der Ostflanke als Reaktion auf die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine. Etwa 5000 Soldaten und Zivilisten werden direkt in Vilnius stationiert. Und das Goethe-Institut Litauen hat sich gefragt, wie blicken Künstler und Künstlerinnen mit ihren quasi sensiblen Antennen auf diese Militarisierung. Dazu haben das Goethe-Institut Litauen, das Contemporary Art Center in Vilnius und die Akademie der Künste Berlin das Symposium Aspekte der Anwesenheit organisiert. Und die Leiterin des Goethe-Instituts in Litauen, Anna-Maria Strauß, war heute Morgen hier auf Radio 3 und hat über das Symposium erzählt.
Es ist offen für alle, ist auch nicht nur eine Einladung zuzuhören, sondern wirklich auch eine Einladung ins Gespräch zu kommen. Also alle Menschen, die heute und morgen dabei sind und sich die Panels anhören, die sind auch wirklich herzlich eingeladen, ins Gespräch zu gehen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Es wird überall Raum geben, auch die eigenen Gedanken und Fragen einzubringen.
Das Symposium Aspekte der Anwesenheit Kunst in Zeiten von Militarisierung, das geht heute los. Morgen findet es auch nochmal statt. Heute um 17.30 Uhr in der Akademie der Künste Berlin am Pariser Platz. Und weitere Infos dazu gibt es auf der Website der Akademie der Künste.
Und wenn Sie nochmal genauer hören wollen, was da alles geplant ist, das ganze Gespräch mit Anna-Maria Strauß, das finden Sie auch auf unserer Seite auf radio3.de.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Berlin Sounds. Bei dieser großen RBB-Sommeraktion sind wir natürlich dabei und lassen Ihre Ohren vibrieren, Ihr Herz höher schlagen und Ihren Body grooven. Der Radio 3 Berlin Sounds Thementag nimmt Sie mit in die Sinfonie der Großstadt 2025. Zu Klangereignissen jeder Konzertgröße, zu Genres aller Art, mitten hinein ins farbenreiche Musikleben unserer Metropole. Zum Radio 3 Berlin Sound tragen bei die Berliner Philharmoniker, das Rundfunksinfonieorchester Berlin, Liedermacher und Chansonetten, Jazzer und Weltmusikerinnen, außerdem eine Kantorin und die Schöpfer einer Techno-Oper in Hörspielform. Berlin Sounds, der Thementag, am Montag auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Champagne. Let there be birds. that sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please, let there be love. Oh, love, oh, let there be love, let there be love.
Der tiefste Ton des Songs, dann der höchste Ton des Songs. Silje Nergert ist das mit Let There Be Love hier auf Radio 3. Der Juni ist noch frisch und wie immer am Anfang eines neuen Monats haben wir hier auf Radio 3 einen neuen Comic des Monats. Kommt diesmal von einer ziemlich bekannten deutschen Comicautorin, von Birgit Weihe. Schon mehrere Auszeichnungen bekommen für ihre Comics, widmet sich gerne der deutschen Geschichte, sich zum Beispiel schon mit der Verstrickung von Familien in den Nationalsozialismus befasst. Und ihr neuer Comic beleuchtet einen nicht ganz so bekannten Teil der deutschen Geschichte. Es geht nämlich um Deutsche, die in der argentinischen Militärdiktatur verschleppt worden sind und vom Auswärtigen Amt keine Unterstützung bekommen haben. Schweigen heißt dieser neue Comic und unsere Comic-Kennerin Andrea Heinze stellt ihn uns vor. Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen.
Schweigen, das ist ein kurzer, prägnanter Titel. Um was für ein Schweigen geht's hier?
Naja, um ganz viele Arten von Schweigen. Also der beginnt schon mit einer Reflexion über das Schweigen, die ganz tief in die Geschichte reingeht. Da geht es um Menschen, die im Nationalsozialismus geschwiegen haben. Also zum Beispiel, wenn verfolgte Juden von Nachbarn verstärkt wurden, ist ja eigentlich ein ganz gutes Schweigen. Aber eben auch die anderen, die zum Terror gegen jüdische Nachbarn geschwiegen haben. Und der Comic erzählt auch vom Schweigen der Täter und Opfer nach 45 und davon, wie sich das Schweigen auch nach der Revolte der 68er Generation fortgesetzt hat. Denn Birgit Weihe zeichnet eben nach, wie die Bundesregierung und das Auswärtige Amt schwiegen und sich eben nicht für deutsche Staatsbürgerinnen eingesetzt haben, die von der argentinischen Militärjunta verschleppt worden sind, weil das eben so aus wirtschaftlichen Gründen opportun erschien. Und dieses Schweigen bringt Weihe in ihrem Comic mit dem Nationalsozialismus zusammen, zitiert dafür unter anderem Hannah Arendt, die nachgewiesen hat, dass die gesamte Gesellschaft aus Mitwissern oder sogar Komplizen vom Nationalsozialismus bestand und durch ihr Schweigen dann später die eigene Schuld undiskutierbar gemacht hat. Also Schweigen ist tatsächlich ein zentrales Thema in dem Comic.
Und es geht aber auch zentral um diese verschleppten Deutschen. Wie erzählt Birgit Weihe von denen? Wie tauchen die da auf in dem Comic?
Also erstmal ist es ein Sachcomic, der wirklich diese unrühmliche Geschichte deutscher Politik mit den Schicksalen dieser zwei Verschleppten verbindet. Das sind Nora Marx und Elisabeth Käsemann. Auch bei den Biografien beginnt Birgit Weihe übrigens mit dem Nationalsozialismus und erzählt, wie Ellen, die Mutter von Nora, vor den Nationalsozialisten fliehen muss und in Argentinien landet. Ellen ist Jüdin, ihre ganze Familie wird im Holocaust umgebracht. Argentinien wird für sie zur neuen Heimat, auch weil das Land eine ähnliche urbane Kultur wie Europa hat. Und dass dann so nach 1945 viele Nazis auch nach Argentinien fliehen, nimmt sie erstmal so hin. Ihre Kinder werden dann später vielfach das Land verlassen, auch wieder diesmal wegen der Militärdiktatur in Argentinien. Und Birgit Weihe baut so historische und politische Fakten als theoretische Exkurse ein und schafft es so, dass die Biografien der Menschen tatsächlich so nahbar bleiben. Also Nora Marx, die Tochter, bleibt in Argentinien, schließt sich der Widerstandsbewegung an und als sie verschleppt wird, fühlt sich das deutsche Auswärtige Amt erstmal nicht zuständig. Und die bittere Begründung, Nora Marx ist ja keine Deutsche, weil die Nationalsozialisten hatten allen Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und spätere Bemühungen, die wiederzubekommen, blieben dann halt erfolglos.
Und das heißt, also bei Menschen mit eigentlich deutschem Pass war das Auswärtige Amt untätig?
Naja, das ist ja jetzt ein Beispiel. Nora Marx hatte keinen deutschen Pass, aber Birgit Weihe zeigt auch, bei Menschen mit deutschem Pass blieben die Behörden untätig, nämlich am Beispiel von Elisabeth Käsemann. Also die Studentin, das ist erstmal eine Studentin, die in Berlin irgendwie sozusagen um die Schüsse Benno ohne Sorg politisiert wird. Die will für eine gerechte Welt kämpfen, geht Mitte der 70er Jahre nach Argentinien, um bei einem Hilfsprojekt mitzuarbeiten. Auch sie wird Teil der Widerstandsbewegung. Auch sie wird verschleppt und gefoltert. Und eine britische Freundin, die selbst verschleppt wird, hört die Schreie im Foltergefängnis von ihr in der Nachbarzelle. Und Birgit Weihe hat in ihren Comics immer wieder die wirklich grauenhaften Erfahrungen von Krieg und Gewalt gezeichnet und dafür eine ganz eigene abstrakte Bildsprache gefunden. Also sie zeichnet Menschen, die immer mehr zu Kontur werden, unter schwarzen Flächen verschwinden, Flächen, die mitunter so aufgekratzt werden, und das sieht dann wie Schürfwunden aus, die das Unerträgliche zeigen. Also so macht die Comic-Künstlerin also wirklich auch Unsagbares nacherzählbar.
Wir merken, da steckt unheimlich viel drin. Vieles, was viele von uns gar nicht kennen. Das finde ich spannend, dass das dann in so eine Bildsprache übersetzt. Hast du Beispiele dafür, für diesen eindrücklichen Stil?
Also tatsächlich gibt es in dem Comic Schweigen ganz viele Stilmittel, die Birgit Weihe immer wieder verwendet. Das ist eine Freude für Kenner in ihrer Comics und alle anderen können das einfach nur so genießen. Also es gibt zum Beispiel immer wieder Muster, dass einer geblümten Totenkopftapete, das so ein bisschen die Kultiviertheit und den Tod nahe zusammenbringen, oder ein Metaphern wie ein Baum mit Hakenkreuzwurzeln, und immer wieder, das ist ganz typisch für Birgit Weihe, Vögel, die so für Freiheit und Zuversicht stehen. Und gerade durch diese Bilder gelingt es Birgit Weihe, wirklich dermaßen sperrige Themen zugänglich zu machen. Und also für mich hat sie mit Schweigen wirklich so einen fulminanten Sachcomic über ein vergessenes Kapitel deutscher Außenpolitik gezeichnet. Die britische Freundin von Elisabeth Käsemann kommt übrigens auf Druck der britischen Regierung frei. Und Elisabeth Käsemann nicht. Die ist gestorben. Anstatt sich für sie einzusetzen, ging der zuständige deutsche Diplomat lieber mit dem Chef der argentinischen Folterer Tennis spielen und hat sich dann auch noch Informationen aus den Verhören bringen lassen, weil aufmüpfige Studierende waren der Bundesregierung nämlich damals sehr suspekt. Und zugleich gingen die Exporte der deutschen Industrie nach Argentinien in die Militärdiktatur rasant nach oben. Also das hat Birgit Weihe mit ihren Recherchen dokumentiert. Also wirklich ein dunkles Kapitel bundesrepublikanischer Geschichte, über das nicht mehr geschwiegen werden sollte.
Unser Comic des Monats Juni hier auf Radio 3 heißt Schweigen von Birgit Weihe. Es erschien im Avant Verlag, hat 368 Seiten, kostet 39 Euro. Und wenn Sie gleich ein paar Einblicke haben wollen, wir haben eine Bildergalerie mit exklusiven Zeichnungen auf unserer Seite radio3.de. Und besprochen hat diesen Comic für uns Andrea Heinze. Vielen Dank, Andrea.
Sehr gern.
Radio 3, der Comic des Monats.
Remember better days. better days. I know that they'll come again and save me from the sin. Help me carry on. Better days. I can't keep going this way. Something gotta help me stay.
Klarer Sound und dennoch irgendwie alt und warm. Eine der bekanntesten Soul-Bands Australiens, The Meltdowns, mit dem Song Better Days. 8.53 Uhr haben wir's. Gleich haben wir Nachrichten hier auf Radio 3 und danach sprechen wir über einen neuen Vorschlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der fordert eine Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne, die hier in Deutschland viele Werbeeinnahmen machen, aber zu wenig Steuern zahlen, findet Weimer. Er möchte das ändern, will die Konzerne zur Kasse bitten und er möchte das der Kultur- und Medienwelt hier zugutekommen lassen. Ist das eine gute Idee? Jetzt ganz kurz vor dem Besuch von Merz in den USA. Das besprechen wir kurz nach 9 hier auf Radio 3. Jetzt habe ich noch einen ganz neuen Song hier. Eine Mischung, die man wirklich nicht oft hört, aber hier in ziemlicher Vollendung, würde ich sagen. Die Kora aus Senegal, ein Saiteninstrument, trifft hier auf die Trompete. Ali Bulo Santo Sissoko aus dem Senegal, zusammen mit dem Filmemacher und Musiker Volker Götze. Song heißt Okaya. Thank you.
Gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, von Samstag bis Montag, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt. 9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio, Efi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssten nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Anschließend berät das Parlament über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 laufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietung die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag Einreiseverbote in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen